Hallo, liebe Corporate Finance Community. Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße Sie zu einem neuen Private Equity Special. Thema heute: operative Value Creation. Selber machen oder machen lassen? Das ist hier die Frage. Klingt in der Theorie total einfach. Kaufe ein Unternehmen, sorge dafür, dass die Gewinne jedes Jahr mehr werden und dadurch wird auch die Firma mehr wert. Aber wie mache ich das als Private Equity Investor? Und vor allem, wer macht das in den Häusern? Wer ist dafür zuständig? Das Deal-Team soll ja eigentlich den Rücken für Neugeschäft frei haben. Eigene Inhouse-Berater, ich nenne sie jetzt mal Value Creator, ganz schön teurer Luxus. Oder wälzt man das als Private Equity Investor dann am Ende doch wieder auf die externen Berater ab? Viele Fragen, viele Ansätze, alle gibt es am Markt und alle wollen wir jetzt diskutieren. Das machen wir mit folgenden Gästen. Zum einen Volker Hichert. Er ist Gründungspartner von DPE, Deutsche Private Equity, und die hat so ein eigenes Operation Team. Bei mir ist auch Heiko Arnold. Er ist Partner beim Finanzinvestor Odewald KMU und er hat kein eigenes Operation Team. Und als Dritter im Bunde haben wir noch Markus Konzen. Er wiederum ist Partner bei der Unternehmensberatung H&Z, die wiederum Private Equity Investoren bei der Value Creation gerne auch berät. Wie ich finde, eine sehr schöne Runde. Ich freue mich total auf die Diskussion, bin sehr gespannt. Die Think Tank Fans unter Ihnen kennen ja nämlich das Format. Bei uns gibt es keine großen PowerPoint-Schlachten. Sie bekommen Diskussionsstoff, schön serviert in Form von Thesen. Und die ersten Thesen, die liefert Ihnen jetzt der Volker Hichert. Herr Hichert, operative Value Creation selber machen? Fragezeichen.
Herr Habmann, vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Volker Hichert, Gründungspartner der Deutschen Private Equity, eines auf Wachstum fokussierten Mittelstandsfonds in München. Wir haben etwa 2 Milliarden Assets under Management, davon die Hälfte, also 1 Milliarde in unserem letzten Fonds, Fonds Nummer 4, der im Moment investiert wird, und haben etwa 45 Mitarbeiter an einem Standort. Von diesen 45 Mitarbeitern sind tatsächlich 7 Mitarbeiter, wenn man mich selber einrechnet, in unserem Inhouse-Portfolio-Team. Das heißt, die erste These haben wir sozusagen umgesetzt. Wir glauben tatsächlich daran, dass Inhouse besser ist als eingekauft. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, von denen ich jetzt erstmal nur drei wesentliche erwähnen möchte. Für uns ist der Portfolio-Prozess, die Value Creation, ein absoluter Kernprozess, dessen Bedeutung aus unserer Sicht auch in den letzten Jahren gestiegen ist und immer weiter steigen wird. Denn je mehr Geld im Markt ist, desto einfacher ist es sozusagen, Geld zu haben, um zu kaufen. Die Multiples at Entry sind, das wissen wir alle, historisch hoch. Und es gibt keinen Anlass zu glauben, dass sie zurückgehen. Und insofern wird also die Wertsteigerung über das von den Mitbewerbern oder dem Markt erwartete Maß hinaus besonders wichtig, um überhaupt Transaktionen machen zu können. Der zweite Grund ist, dass der Portfolio-Prozess aus unserer Sicht ein kontinuierlicher Prozess ist, also ein Führungsprozess. Nun gibt es da Grenzen, die liegen im deutschen Steuerrecht. Als deutscher Fonds sind wir daran gebunden, dass wir Vermögensverwaltung und nicht gewerblich sind. Aber dennoch handelt es sich um einen quasi Führungsprozess und der muss kontinuierlich sein. Deswegen glauben wir, dass ein Inhouse-Team, was immer aus den gleichen Menschen mit den gleichen Köpfen für die gleichen Ansprechpartner im Portfolio besteht, effektiver ist als ein rein durch Investment-Team und Berater geführter Prozess. Und zu guter Letzt ist ein Inhouse-Team einfach in einen oder vielleicht auch nur in der Form ohne Friktion in ein einheitliches Incentive-System einzubinden, in dem die Portfolio-Sektoren und Partner genauso entlohnt und bezahlt und incentiviert werden wie die Deal-Partner. So, das wären meine wesentlichen Gründe, weshalb wir uns seinerzeit entschlossen haben, es in-house zu machen und aus unserer Sicht auch gut damit fahren. Ich hatte dann als zweiten Punkt gesagt, dass das nicht notwendigerweise trivial ist, von der Besetzung der Positionen her die richtige Seniorität zu treffen. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass man vermeiden muss, aus unserer Sicht, dass es eine Konkurrenzsituation gibt nach innen mit den, also mit den Verantwortlichen im Investmentteam, die tendenziell ein bisschen jünger sind auf der gleichen Hierarchiestufe, weil sie sozusagen schneller hineinkommen ins Private Equity und dann auch schneller im Rahmen ihres Kernprozesses der Akquisition von Unternehmen Erfahrung sammeln können und effektiv werden. Die Erfahrung mit dem Aufbau von Know-how in in der Führung von Unternehmen braucht offensichtlich etwas länger. Das heißt, die Menschen, die dort zu uns kommen, Verantwortung übernehmen, sind etwas älter. Und das muss sauber nach innen austariert werden. Genauso wie wir aufpassen müssen, dass es nach außen im Portfolio nicht zu einer wahrgenommenen oder tatsächlichen Wettbewerbssituation kommt zwischen den nach wie vor vollverantwortlichen Geschäftsführern der Portfoliofirmen und den von uns zur Verfügung gestellten Portfoliodirektoren. So, und als drittes und aus meiner Sicht ja fast offensichtlich, wenn man andere professionelle Branchen anschaut, ob das nun Investmentbanking ist, ob es Consulting ist oder auch ob es professionell beratende Berufe sind wie Wirtschaftsprüfer und Anwälte, der Trend geht klar zur Spezialisierung. Also wir haben mittlerweile in-house von den 7 Leuten ein 3-Mann starkes, wenn man so will, reines Digitalisierungsteam mit Digitalisierungsexperten. Wir haben eine Pricing-Funktion intern, die wir pflegen. Und wir werden weitere Spezialfunktionen in-house mit Experten besetzen, die dann wegen ihrer Spezialisierung zunächst geschätztere, sofort stärker akzeptierte Ansprechpartner sind in den Geschäftsführungen der Portfoliounternehmen und zweitens auch einfach schneller up to speed sind in der Problemlösung. So, das wäre hoffentlich knackig genug, 5 bis 10 Minuten, meine 3 Thesen haben. Danke.
Ich glaube, da waren Sie ziemlich gut mit den 5 Minuten, wenn ich so auf die Uhr schaue. Das war schon sehr knackig, viel Zeit für Diskussion, sehr gut. Da hole ich jetzt unsere anderen Mitdiskutanten gerne mit dazu. Schon erste direkte Gegenargumente oder Zustimmungen zu den Thesen vom Herrn Hichert?
Ja, ich glaube, man kann sehr vieles von dem, was Herr Hichert sagt, natürlich immer auch aus der individuellen Sicht seines Fonds, wenn ich das so sagen darf, natürlich nachvollziehen. Ich glaube, das ist, darauf werden wir sicherlich im Zuge der Diskussion auch noch drauf kommen. Es ist sicherlich auch von der Fondsgröße und von der, sagen wir mal, vom Investitionsfokus abhängig, wie ich mich dort aufstelle in dieser Frage. Wer ist für Value Creation nicht verantwortlich, aber wer führt diesen Prozess? Wobei sowohl verantwortlich als auch Führung muss an sich natürlich beim Investor liegen.
Vielleicht können Sie mir noch sagen, Herr Hichert, ob es bei Ihnen in der Geschichte so jetzt diesen einen Moment gab, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt, das ist das triggernde Event gewesen, jetzt brauchen wir so ein eigenes Operations-Team. Oder war das ein schleichender Prozess?
Ich würde es mehr als evolutorischen Prozess bezeichnen. Also wir haben von Anfang an aus Gründen der Fondsstrategie darauf gesetzt, dass wir diese Funktion selber abbilden können, nur eben in unterschiedlicher Form. Wir sind ja gegründet worden als ein rein wachstumsorientierter Fonds, also weder Venture Capital noch Private Equity im Sinne von Leverage Buyout, sondern eben dazwischen mit dem Anspruch, ein Portfolio zu bauen, was etwa 20% pro Jahr wächst in sich. So, wenn man dann in den deutschen Mittelstand schaut, dann führt das natürlich dazu, dass man im operativen Bereich sehr dynamische Umgebungen investiert. Wir haben das dann auf der anderen Seite versucht, ein bisschen abzufedern, und bisher ist das auch einigermaßen gelungen. Dadurch, dass wir sehr wenige oder gar keine Finanzrisiken eingehen. Wir investieren also häufig All Equity oder mit sehr geringen Finanzverschuldungen. Aber es bleibt die Tatsache, dass die Managementteams, die mit uns arbeiten, sehr offensive dynamische Wachstumsziele vorgegeben bekommen. Zum Teil stammen die ja von ihnen selber, zum Teil werden die gemeinsam dann neu gesetzt. Und das ist nicht immer umzusetzen. Also wir haben Firmenwachstum zum Teil gehabt von 10 Millionen auf 70 Millionen Umsatz, von 12 Millionen auf etwas über 80 Millionen oder von 50 Millionen auf 330 Millionen. Und das alles eben immer in diesen Zeiträumen von 4 bis 6 Jahren. Und um das zu bewältigen, haben wir von Anfang an gesagt, brauchen die Firmen auch auf der operativen Seite Rat und Unterstützung. Das heißt nicht, dass wir dort Funktionen übernehmen, aber wir bieten den Rat und die Unterstützung an. Und das von Anfang an, das war von Anfang an die Strategie. Nur wir haben natürlich mit 8 Leuten angefangen und nicht mit 45 wie heute und haben deswegen zu Anfang gesagt, wir stellen immer die Hälfte der Menschen, die wir einstellen, ein mit einem dualen Hintergrund, also mit einem Transaktions- und einem operativen Führungshintergrund. Das hat 3-4 Jahre ganz gut funktioniert. Und dann sind uns diese Menschen ausgegangen, weil es diese Werdegänge im Markt nicht allzu häufig gibt. Ja? Die meisten Menschen konzentrieren sich eben früh entweder auf die Transaktionsseite oder auf die industrielle Führungsseite. Und dann haben wir ein anderes Modell gewählt, in dem wir jemanden mit einer sehr großen Seniorität, daher auch meine 2. These, reingeholt haben, der sozusagen unter der Managing Partner Gruppe das Operations Team aufbauen sollte, wie eine Inhouse-Beratung. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht gut funktioniert. Und ich glaube, das Wesentliche war tatsächlich, dass die Seniorität dieser Person und auch diese Art und Weise, es aufzustellen, weder nach innen noch nach außen besonders gut funktioniert hat. Es gab einfach zu viel Reibereien. Und wir haben dann im dritten Schritt erst die heutige Organisationsform gefunden. Ich würde mal sagen, jetzt, wir sind ja knapp 15 Jahre alt, also vielleicht nach der Hälfte unserer Unternehmensgeschichte, in dem wir gesagt haben, wir möchten beginnen mit einem Niveau, das nennt sich bei uns Portfolio Direktor. Das sind also Menschen, die knapp 40 oder gut 40 Jahre alt sind und auf der Basis einer, im iBanking nennen wir das Bulge Bracket, in Beratung, also einer Top-Qualifizierung in einer großen professionellen Beratungsgesellschaften, dann hoffentlich mehr als 5 und bis zu 10 Jahre konkrete Führungserfahrung mit eigener P&L-Verantwortung gesammelt haben. So, und das sind dann Gesprächspartner, die für die Management-Teams sozusagen auf Augenhöhe agieren können und die auch bei den Kollegen aus dem Investment-Team ganz deutlich, und innerhalb kürzester Zeit deutlich machen können, dass sie andere Dinge können. Können nicht mehr und nicht weniger, aber sie können andere Dinge, die etwas zum Gesamtspiel beitragen. Und so haben wir dann unsere Organisationsform über diesen Zeitraum gefunden. Das war nicht immer leicht, sondern auch mal ein bisschen gerumpelt, aber mittlerweile sind wir ganz zufrieden.
Wie sind Sie? Ja,
wenn ich das aus der Beraterbrille mal sagen darf, Herr Hichert, finde ich das eine sehr interessante Entwicklung, die Sie da geschildert haben. Das ist ja auch was, was wir beobachten, dass wenn man mit so einem Prozess beginnt, eher mit Leuten anfängt, die sehr sozusagen breit aufgestellt sind und eher auch generalistisch unterwegs sind, die dann mit den Geschäftsführern vor Ort auf verschiedenen Themen arbeiten können. Und mehr man dem Konzept dann als Private Equity erkennt, dass das erfolgreich ist, geht man dann den nächsten Schritt und fängt halt an, auch sich dann wiederum im Operations-Team zu spezialisieren. Genau wie Sie es jetzt auch geschildert haben, dass Sie hingehen und sagen, jetzt bauen wir eine Digitalisierungstruppe auf oder eine Pricing-Truppe, vielleicht dann der nächste Schritt eine Operations-Truppe, die sich um Supply Chain, Einkauf oder um Produktionsthemen kümmert. Das sehen wir ganz deutlich und das sehen wir auch vor dem Hintergrund des Prozesses, dass diese Generalisten auch stark dann in das Blueprint mit einbezogen werden, schon in der Kaufphase, dann nach dem Kauf halt in die ersten Pläne eingebunden werden, wie die Firma dann wachsen soll. Und dann, wenn das sozusagen das Rad sich einmal dreht, dann die Spezialisten mehr und mehr dazukommen und die Einzelthemen übernehmen. Von daher finde ich es sehr, sehr vergleichbar, wie andere Firmen sozusagen gerade in diesem Prozess sind, den Sie jetzt schon in längerer Zeit gegangen sind.
Es führt auch nicht notwendigerweise zu weniger Beratereinsatz. Also ist im Gegenteil, es ist eigentlich eher so, dass es, also unserer Meinung nach jedenfalls, es gibt ja immer viele Wege, die zum Ziel führen, aber für uns hat es eigentlich dazu geführt, dass wir wahrscheinlich genauso viel, vielleicht sogar punktuell mehr Berater einsetzen als vorher, aber dann für sehr viel gezieltere Themen und mit einer engeren Führung. Ich war ja selber mal in der Beratung bei Boston Consulting und es ist ja am Ende so, dass fast jeder Berater auch mal die frustrierende Erfahrung macht, dass er glaubt, ein wahnsinnig gutes Projekt abgeliefert zu haben, was aber in der Schublade verschwindet. Warum passiert das? Weil entweder die Unternehmensführung nicht wirklich von dem überzeugt war, was man dort eigentlich analysieren und umsetzen wollte, oder weil die Kompetenz in der Umsetzung nicht ausreichend vorhanden ist. Und wenn wir dann helfen, in mittelständischen Einheiten sowohl die Erfahrung von der Beraterseite bereitzustellen, als auch sozusagen mit der Geschäftsführung sehr, sehr, also sehr punktuell ausgerichtete, sehr zielorientierte Projekte zu definieren, dann bringt der Beratereinsatz für uns mehr. Und auch auf dem Weg hilft wieder die Spezialisierung. Also wenn wir jetzt einen Pricing-Berater aussuchen mit jemandem, der selber 8 Jahre in seinem Leben Pricing gemacht hat als Führungsfunktion in Industrieunternehmen, dann wird sowohl die Auswahl als auch die Definition des Projektes viel zielorientierter sein und zu besseren Ergebnissen führen.
Die Einbindung von der Beraterrolle in diesem Operations-Ansatz, das würde ich an der Stelle gerne noch ein bisschen nach hinten schieben und jetzt aber nochmal genauer auf das Operations-Team bei Ihnen eingehen, Herr Hichert. Und zwar würde mich noch interessieren, wie dieses Operations-Team mit dem Deal-Team, wie die zusammenarbeiten und wie Sie wirklich sicherstellen, dass die an einem Strang ziehen, dass es effizient läuft, dass es da keine Reibereien gibt. Sind das Silos oder ist das wirklich ein integriertes Team? Wie kriegen Sie da die PS auf die Straße?
Also es ist tatsächlich, seit wir unsere jetzige Aufstellung haben, ein integriertes Team. Und zwar schlicht und ergreifend, weil alle auf dem gleichen Carry-Pool arbeiten und auch mit Hierarchie eben bezogen sehr ähnlichen Vergütungen. So dass es also zu wenig Eifersüchteleien kommt bei der ganzen Geschichte, weil schlicht und ergreifend die gleichen Unternehmensziele, noch unternehmerischen Ziele und die gleichen finanziellen Ziele da sind. Die Zusammenarbeit im Konkreten ist so, dass für die Targets, wenn wir in der Due Diligence sehr weit sind oder einen guten Blick auf die Ziellinie haben, dass dann das Operations Team mit herangezogen wird, also eine Person in der Regel, um die Wertsteigerungspläne, die in den Businessplänen verarbeitet sind, zu validieren oder eigenen Input zu liefern, was man glaubt, dort erreichen zu können. Das sind dann also, das führt dann in diesen berühmten 100-Tage-Plan, der fairerweise bei uns in der Regel schon 180-Tage-Plan ist, weil wir es regelmäßig nicht schaffen, 100 Tage damit fertig zu sein. Also bis wir richtig in einer Firma drin sind und die Anfangsthemen erledigt haben, ist in der Regel ein halbes Jahr vorüber. So, und mit der Übergabe oder mit der Transaktion geht dann die Verantwortung für das ganze Thema operative Value Creation auf die Portfolio-Seite über, auf den Portfolio-Partner oder Portfolio-Direktor. Und der, wenn man das personifizieren möchte, damit man sich das gut vorstellen kann, ist von da ab der Hauptansprechpartner für den CFO oder den Chief Operations Officer, je nachdem, wie die Geschäftsführung besetzt ist, ein CFO wird sie ändern. Während der Hauptkontakt mit dem CEO für die strategische Ausrichtung des Unternehmens und sozusagen für die ja nach Entry erst strategisch und dann später immer stärker operativ und taktisch beginnende Positionierung für den Exit Verantwortlichen funktioniert, also auf unserer Seite dann der Investment-Team-Partner oder Direktor mit dem CEO.
Haben Sie schon einen positiven Effekt von dieser Struktur gemerkt? Also können Sie jetzt messen, dass die Gewinne, EBIT oder EBITDA von den Portfoliounternehmen, seitdem Sie das so machen, spürbar höher oder mehr oder schneller wachsen als vor dem eigenen Operations-Team? Wie misst man deren Erfolg?
Also wir haben ja nie eine Messlatte in beiden Paralleluniversen, ja, in denen wir es nicht getan hätten und in dem wir uns bewegen. Also insofern, wir haben ein Berichtswesen, das wir aufgesetzt haben vor etwa 2 Jahren und das ganz gut funktioniert, für die Wertbeiträge des Portfolio-Teams. Ja? Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann wird man wahrscheinlich zügig zu der Meinung kommen, dass jedenfalls ein vernünftig dimensioniertes, reines Investment-Team das nicht hätte leisten können derzeit. Das ist eine Kapazitätsfrage, aber es ist natürlich auch eine Matrix aus Kapazität und Kompetenz. Ja, also wir haben, nur mal eine Zahl zu nennen, in ein Jahr, nachdem wir die Pricing-Funktion eingeführt hatten, haben wir umgesetzte Pricing-Beiträge aus dem Portfolio von etwa 4,5 Millionen Euro PA gehabt. Nun ist es beim Portfolio, was 1 Milliarde Umsatz macht, noch nicht die Welt, aber es war ja auch erst nach einem Jahr und die Zahl entwickelt sich nach vorne. So etwas wie spezialisierte Pricing-Projekte zu leiten, ist nicht notwendigerweise im Kern-Know-how unserer Investment-Professionals, ja, weil man das bei einer IBAC nicht lernt, um es mal ganz primitiv zu sagen. Also insofern sind wir davon überzeugt, dass wir das, was wir messen, und das geht natürlich weit jetzt über das reine Pricing-Thema hinaus, dass wir das nur leisten konnten, weil wir diese Kapazität so aufgestellt haben. Wie es gewesen wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten, im doppelten Konjunktiv, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir das nicht messen können. Mhm.
Wo haben Sie die Leute denn rekrutiert für Ihr Team? Wo haben Sie die hergeholt? Die haben ja nicht den typischen gleichen Werdegang jetzt wie die typischen Dealmaker bei den Private Equity Häusern, oder?
Nein, also die letzte Dame, die jetzt bei uns unterschrieben hat, nur um Ihnen ein Beispiel zu sagen, war bei einem sehr großen internationalen Industriekonzern die hauptverantwortlich für die deutsche Unit fürs Pricing. Und das seit 6 Jahren, glaube ich, in der Zeit 3-mal befördert worden oder 2-mal befördert worden und hatte dort einen doch erheblichen Verantwortungsbereich für, ich glaube, in der Größenordnung 2 Milliarden Volumen etwa, das Pricing in den Markt hinein zu gestalten. Die haben wir schlicht über einen Headhunter gefunden. Früher war sie bei Simon Kucher, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja eine spezialisierte Beratung für Pricing und Marketing.
Die Frage würde ich jetzt nämlich auch noch anschieben. Rekrutieren Sie da lieber also auf der Corporate-Seite, holen Leute aus Unternehmen aus der Branche oder bedienen Sie sich für diese Teams dann auch gerne mal bei den externen Berater, die man eigentlich für solche Projekte, wenn man kein eigenes Team hat, dazu holt?
Nein, also wir hatten einen Mitarbeiter, der uns leider verlassen hat, war ein super Mitarbeiter, der ausschließlich bei Porsche Consulting gearbeitet hat vorher, dort allerdings extrem operativ mit viel Projektverantwortung auch für Kunden. Aber alle, die wir im Moment im Team haben, haben nach einer Beraterkarriere selber operative Verantwortung gehabt im Unternehmen. Das ist auch das bevorzugte Kernmodell.
Und Wie finden Ihre LPs dieses Projekt? War das von denen eher getrieben, dass Sie
Nee, aber die
so
finden
eine
es höllisch.
aufbauen?
Nein, die sind, also das ist tatsächlich, ich glaube, für uns ein wesentlicher Differenzierungsfaktor im Markt, auch gegenüber unseren Kunden, also den LPs. Das kommt tatsächlich sehr gut an.
Wird das von denen auch aktiv gefordert oder ist es ein Goodie, wenn ein PE
Naja,
das
es
hat?
ist, also meines Wissens wird es nicht aktiv gefordert. Wenn es aktiv gefordert wird, dann sind sie uns sozusagen nicht dazu gekommen, weil wir schon hatten, als wir angefangen haben, mit ihnen darüber zu sprechen. Wie es sonst im Markt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit für dieses Thema operative Kompetenz in den letzten Jahren gestiegen ist bei der LP, also auf der LP-Seite, aber ich kann das nicht genau sagen. Das
Sie
Feedback, was wir bekommen, ist sehr positiv, das kann ich sagen.
Das Feedback von den LPs, ne? Ja. Ja, den Spezialisierungsgrad sieht man ja schon in den Private Equity Häusern, vorzugsweise viel auf Tech. Wie kommt es denn bei den Portfoliounternehmen an? Weil der Grad zwischen ich biete Hilfe an und ich sage jetzt mal Wachhund ist schon relativ schmal, oder nicht?
Den muss man auf jeden Fall beobachten, das ist klar. Das liegt dann in der persönlichen Kompetenz unserer Mitarbeiter, das auszutarieren. Ansonsten kommt es nach unserer Beobachtung jedenfalls sehr gut an, weil wir es nicht berechnen, sondern es ist eine Dienstleistung, die hoffentlich kostenlos, aber nicht umsonst ist. Und wir zwingen es auch den Geschäftsführern nicht auf, sondern es ist ein reines Angebot. Sie können es wahrnehmen oder Sie können es bleiben lassen. Wie immer bei solchen Sachen ist es ja klar, wenn Sie es bleiben lassen und Sie wollen es nicht haben, dann steigt ein bisschen der Druck, dass Sie Ihre Ziele auch so erreichen, denke ich. Das ist ja, liegt ja in der natürlichen Art, wie Menschen zusammenarbeiten. Ich kann nur sagen, es gibt eine Geschäftsführung in einem unserer Portfoliounternehmen, die es wirklich tatsächlich nicht möchte, die außerordentlich erfolgreich ist ohne das Portfolio-Team. Und da werden wir natürlich den Teufel tun, denen das jetzt auf Zwang ins Haus zu schicken. Was hätten wir davon? Aber alle anderen nehmen es tatsächlich sehr gerne an, weil es ihnen Zusatzkapazität bringt und sie es nicht bezahlen müssen.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn so ein Operations Guy aus Ihrem Team da hilft und eingreift? Ist das Fernwartung, sage ich jetzt mal, und er ist hauptsächlich im PI-Team oder geht er wirklich vor Ort in die Firmen rein und ist er dann auch mal eine Zeit lang dabei, vor Corona gerne physisch? Wie läuft das?
Also vor Corona waren die Portfolioverantwortlichen, ich würde mal sagen, spätestens alle 14 Tage bei jeder Firma. Aber nicht, auch wieder ganz wichtig, nicht um dort eine Führungsaufgabe direkt zu übernehmen oder Verantwortung oder gar ein Amt oder eine Position, sondern einfach um da zu sein, Fragen zu beantworten, Hilfestellung anzubieten, Projektstände zu diskutieren. Der Mensch ist ja, das vergessen wir ja mittlerweile vor dem Hintergrund der letzten 12 Monate, doch überwiegend ein soziales Wesen. Und funktioniert besser, wenn er auch Veranstaltungen wie diese, so effizient das jetzt ist, persönlich miteinander machen kann.
Vielen Dank, Herr Hirt. Das sind auf jeden Fall interessante Einblicke schon mal gewesen, wie Sie das bei der DPE machen. Der Ansatz scheint zumindest durchaus mal seine Berechtigung zu haben. Andere aber natürlich auch, wie ich in der Anmoderation gesagt hatte. Es ist, glaube ich, nicht die perfekte Lösung für jeden Fonds. Kommt darauf an, in was für einer Situation man ist, in welcher Größe, in welchem Spezialisierungsgrad vielleicht auch. Und den virtuellen Ball spiele ich deswegen jetzt gerne mal an den Herrn Arnold rüber von Odewald. Sie haben ja nicht, soweit ich informiert bin, ein eigenes 45-Mann-Operations-Team. Zwei Fragen. Warum nicht? Hat es hierlei
Warum sind das auch nur
Aufwände?
7 von
Und
45? Sind nicht alle?
ja, natürlich, 7 von 45, aber auch schon wahrscheinlich für einige PIs ein großer Kostenblock, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, Herr Onnet, ich glaube, Sie haben gar keinen einzelnen dezidierten Operations-Scanner. A, warum nicht? Und B, wie machen Sie es stattdessen?
Ja, also das ist richtig, was Sie sagen. Wir haben kein Operations-Team. Das hat natürlich auch mit der Frage zu tun, worein investieren wir, welche Größe hat der Fonds. Also im Gegensatz zur DPE sind wir ja ein Eigenkapitalinvestor mit einem Volumen aktuell von 200 Millionen, sind gerade dabei, das nächste Vehikel aufzubauen mit etwa 250 Millionen Euro und fokussieren uns ganz ausschließlich und dezidiert auf kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. In der Regel sind das vom Eigentümer gegründete Unternehmen, die entweder eine Nachfolgethematik oder eine Wachstumsthematik haben, bei denen wir uns dann sehr gerne engagieren. Wir sind hier in Berlin ein kleines Team. Wir sind im Moment 8 Investment Professionals. Das werden wir nochmal um 1 bis 2 Personen aufbauen jetzt. Aber natürlich weit davon entfernt, hier auf eine Zahl von etwa 45 zu kommen. Und das determiniert natürlich schon auch die Frage, wie allokieren wir unsere Ressourcen. Es ist natürlich für uns auch ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Punkt in der Diskussion, worein investiert wer. Wir investieren in den klassischen deutschen gründergeführten Mittelstand, stabile Unternehmen, marktführend in der Position, die typischen, ich darf es mal in Anführungsstrichen sagen, Hidden Champions in ihren Segmenten, wo wir in der Regel ein starkes Management geführt vom Gründer auch vorführen, wo wir uns natürlich die Frage stellen, was können wir eigentlich tatsächlich besser machen dort als jemand, der ein Unternehmen gegründet hat, es entwickelt hat auf ein Umsatzvolumen von 20, 25 Millionen Euro. Da müssen wir zunächst einmal, ja, wenn wir uns beteiligen, auch ein gewisses Vertrauen ins Management fassen, dass die gemeinsam erarbeiteten Ziele dann auch umgesetzt werden. Für uns ist immer wichtig, dass der Unternehmer, die Unternehmerin an Bord bleiben, mindestens 18 bis 24 Monate, gegebenenfalls Nachfolgerin, Nachfolger eingearbeitet wird und dann der Wechsel in den Beirat erfolgt. Gerne, wenn ein Unternehmer länger an Bord bleiben möchte, sehr gerne, können wir das natürlich, sehen wir das sehr gerne, wenn er dem Unternehmen dort zur Verfügung steht. Ist für uns aber genauso wie das Mittel der Reinvestition, also der Rückbeteiligung, ist es für uns eine Voraussetzung für eine Partnerschaft, die wir gemeinsam mit dem Unternehmen dort eingehen. Das heißt, wir haben den Unternehmer an Bord, wir haben im Prinzip das Managementteam an Bord. Komme dann im Prinzip immer zu meiner Aussage, ich sage, formal investieren wir in Anteile, aber faktisch investieren wir in Leute. Wir müssen das Vertrauen haben, dass die Ziele, die man gemeinsam definiert, auch umgesetzt werden, wobei wir durchaus natürlich im Rahmen unserer Möglichkeit unterstützen. Ja, wir implementieren immer einen Beirat, und zwar einen, der gegeben die Unternehmensgrößen, in die wir investieren, durchaus hochkarätig besetzt ist, wo wir in den Bereichen, wo wir Schwächen identifiziert haben, während der Due Diligence die entsprechenden Kompetenzen mit an Bord bringen. Herr Hilchert hat das Thema Pricing-Politik genannt. Wir haben dort in einem Fall einen solchen Experten in den Beirat berufen, der im Prinzip bei der Umsetzung dieser Themen dann unterstützt. Das kann das Thema Digitalisierung, großes Thema im Mittelstand, unverändert, wird auch zunehmend noch weiter Bedeutung bekommen, also das Thema Digitalisierungsexperten in den Beirat. Aber manchmal geht es auch einfach darum, Kontakte zu potenziellen Kunden vermitteln zu können. Das sind Dinge, die wir dann über den Beirat entsprechend einstellen. Führt dann in der Konsequenz zur zweiten These, dass ich sage, wenn Ziele nicht erreicht werden oder Ziele nicht umgesetzt werden, so wie wir es uns vorstellen, dann muss man sich die Frage stellen, haben wir dort die richtigen Leute an Bord? Das führt dann zu der Frage, ist das das richtige Team oder muss man das Team ergänzen? Muss man es vielleicht auch hier und da austauschen? Was aber, muss man sagen, wir ergänzen immer um einen CFO. Sie sagten vorhin, in Ihrem Fall CFO gibt es immer. In den kleineren mittelständischen Unternehmen ist es nicht so selbstverständlich. Da gibt es häufig einen kaufmännischen Leiter oder einen Buchhalter, aber nicht zwingend einen CFO. Das ist eine Funktion, da legen wir Wert drauf, dass die kompetent besetzt wird. Aber manchmal stellt man eben auch fest, man muss hier und da nochmal weitere Kompetenz ins Unternehmen hineinholen, aber gegebenenfalls muss man eben auch mal im Management einen Austausch vornehmen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ehrlicherweise.
Ich meine das Gleiche, Herr Arnold. Ich wollte nur sagen, nach 180 Tagen hat jedes unser Unternehmen CFO.
Ja, egal, also da legen wir ehrlicherweise Wert drauf, dass das Management, wenn wir investieren, im Prinzip schon komplett ist, dass wir wissen, wer ist der CFO, wer ist der Ansprechpartner. Manchmal in der Tat ist man noch im Suchprozess, aber hat eine klare Vision, wen man einstellen will. Das sind für uns auch wichtige Punkte, selbstverständlich. Managementwechsel bei uns Gott sei Dank relativ selten. Wir müssen aber schon sagen, jeder Private Equity Investor sagt ja, es gibt nur Erfolgsgeschichten, aber sagen wir mal, die wenigen Fälle, Gott sei Dank, die bei denen sich Unternehmen bei uns nicht so entwickelt haben, wie wir es ursprünglich geplant haben, sondern lag es nicht daran, dass wir den Markt oder die Produkte falsch eingeschätzt haben, sondern da lag es dann daran, dass, sagen wir mal, wir auf der menschlichen Ebene oder die Unternehmer oder die Manager mit uns nicht so harmoniert haben, wie wir uns das vielleicht erwünscht haben oder wie es notwendig gewesen wäre. Das heißt, diesem Thema passt das Management zu uns, passen wir zum Management, ist das Management Private Equity kompatibel? Das spielt natürlich bei unseren Unternehmen, wie gesagt, kleinerer, unterer Mittelstand eine zentrale Rolle. Und deswegen sagen wir am Ende These 3, die Value Creation ist Sache des Managements. Natürlich unterstützen wir über den Beirat und da, wo es erforderlich ist, eben auch über Berater. Aber am Ende des Tages sind wir als auch, Sie haben es auch angesprochen, als vermögensverwaltende Einheit hier nicht diejenigen, die aktiv ins Management eintreten. Also am Ende des Tages wichtig für uns, Beziehung, Partnerschaft zum Unternehmen aufbauen, kompetenten Beirat einsetzen, den wir so besetzen, gemeinsam mit dem Management und mit den Mitgesellschaftern, dass wir gucken, welche Kompetenzen fehlen im Unternehmen, was muss dort von außen zugeführt werden, dann die entsprechenden Leute suchen, Projekte definieren und dann in der Arbeit mit dem Management umsetzen. Deswegen vielleicht abschließend dazu, weil das durchaus jetzt gar nicht konträr, sondern sehr ähnlich ist, achten wir auch bei unserem Investment-Team darauf, dass wir nicht nur Investmentbanker oder Kollegen mit Investmentbanking-Erfahrung einstellen, sondern eben auch Menschen, Kollegen mit Beratungs- und oder operativem Hintergrund. Ich glaube, es hilft auch in der Diskussion mit den mittelständischen Unternehmern, mit denen wir sprechen, dass meine zwei Gründungspartner, Kollegen und ich, dass wir alle operativ gearbeitet haben. Also ich war über 10 Jahre Finanzvorstand. Das hilft schon auch in der Diskussion, weil man weiß, dass Dinge manchmal vielleicht dann doch ein bisschen länger dauern in der Umsetzung, als man es vielleicht auf dem Reißbrett sich so vorstellen könnte. Und das schafft meistens dann auch eine sehr gute Gesprächsbasis und eine sehr tragfähige Konstellation für die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Das zu meinen Thesen. Gerne zur Diskussion.
Vielen Dank, Herr Arnold.
Herr Arnold, haben Sie nie den Eindruck, dass sozusagen Sie einen Konflikt bekommen zwischen dem diskontinuierlichen und von sehr großen Kapazitätsschwankungen geprägten Investmentprozess und dem kontinuierlich, wahrscheinlich auch Ihrer Meinung nach, anzulegenden Führungsprozess der Portfolioarbeit? Oder um es anders zu sagen, wenn jetzt der Dealpartner oder der Dealdirektor, wie das auch immer strukturiert ist bei Ihnen, mit 2 Due Diligence in der Endphase ist. Wir haben festgestellt, dass er dann irgendwie 6 Wochen im Portfolio abtaucht und dass das nicht so wahnsinnig förderlich ist für eine kontinuierliche Arbeit.
Ja, ist das Thema der Kapazitätsplanung ist ein Thema, da haben Sie recht. Wir sind so strukturiert, dass wir immer im Prinzip einen verantwortlichen Partner auf einem Projekt haben, einen zweiten Partner, der sozusagen einspringen kann, wenn hier der verantwortliche Dealpartner verhindert ist. Und das spiegelt sich im Prinzip dann auf der Arbeitsebene bei den Investmentmanagern auch wieder. In der Tat ist es so, dass wir natürlich bei den Neuprojekten schon auch in der Allokation gucken, wer hat wo was oder welche Projekte sind im operativen Portfolio-Management zu erledigen und wer ist da wie belastet. Dazu sind wir noch, sage ich mal, klein genug, um das in unseren wöchentlichen Teammeetings zu diskutieren und zu besprechen, weil da stimme ich Ihnen ja wirklich ausdrücklich zu. Ich glaube, dass das Thema operative Wertsteigerung in der ganzen Frage Bedeutung für uns als Private Equity oder als Investoren grundsätzlich, dass das nochmal zunehmen wird. Ja, weil am Ende des Tages natürlich, wir wissen, wie die Einstiegsbewertungen heute sind. Ja, natürlich kann man glauben, dass man in 3, 4, 5 Jahren noch bessere Multiples bekommt, aber am Ende des Tages ist der sichere Weg, um Werte zu steigern, ist eindeutig operative Wertsteigerung. Da bin ich bei. Ja, aber das parieren wir tatsächlich in unserem kleinen Team so aus, dass wir da immer schauen, dass von unseren Investmentmanagern insbesondere, die sehr häufig natürlich auf der operativen Ebene den Kontakt zum Unternehmen halten, dass hier nicht ein Overlap besteht.
Also ein interessantes Kapazitätsthema. Vielleicht kann man, also ich weiß, man kann jetzt die DPE nicht eins zu eins vergleichen mit Odebrecht, aber dass man vielleicht trotzdem mal so ein Gefühl für bekommt. Vielleicht auf wie vielen Deals, Herr Arnold, können Sie und Ihre Partner parallel arbeiten? Und sieht das vielleicht jetzt bei Ihnen, Herr Hichert, durch das Operations-Team anders aus? Können Sie da parallel zum Beispiel mehr machen?
Ich würde vermuten, dass wir mehr machen können, aber das ist natürlich, dafür bräuchte man jetzt Herrn Dr. Konzen und ein Benchmarking zwischen unseren beiden Firmen, ja.
Aber das kann man nicht so einfach, ist relativ schwierig, das
Nein,
so.
ich denke, also was sich bei uns zeigt, ist mittlerweile, dass natürlich, wir haben ja, und ich weiß nicht, wie das bei Herrn Arnold ist, wir machen ja extrem viele Zusatzakquisitionen, weil wir schon seit einiger Zeit eigentlich Buy & Build als eine absolute Kernstrategie haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, 30 Plattformen investiert und insgesamt fast 120 Transaktionen gemacht. Das heißt, auch kleine und kleinste Transaktionen im Portfolio werden mittlerweile von den Portfoliodirektoren relativ selbstständig abgearbeitet, ohne dass sie das Deal-Team belasten. Ansonsten könnten wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Jedenfalls nicht mit dieser Strategie, in der also mittlerweile 8 von 10 Firmen im Schnitt der letzten, würde ich jetzt mal sagen, 4, 5 Jahre dezidierte Buy-and-Build-Strategien sind. Das hat sich gegenüber früher geändert, weil natürlich auch das Buy and Build, und ich glaube, das ist trivial mittlerweile in unserer Industrie, ist uns erlaubt, sehr hohe Entry Multiples dann über die Dauer und über die Zusatzakquisition mit kleineren Firmen nach unten zu averagen. Ja, wahrscheinlich schon aus deutsches Wort. Aber
Würde
das
ich
ohne das Portfolio-Team zu leisten, wäre für uns eigentlich kaum noch möglich. Also wir würden dann einen massiven Konflikt kriegen zwischen den Portfoliotransaktionen, die sozusagen Daily Business sind und immer wieder auch integriert werden müssen, die ja immer wieder auch neue Führungsfragen auslösen. Mit jeder Firma, die dazukommt, muss das Personaltableau neu sortiert werden. Und das ist ja eine A-Aufgabe. Ansonsten geht die Sache nach Süden. Wenn wir das jetzt vollständig beim Investmentteam lassen würden, dann hätten wir nicht die Geschwindigkeit aufnehmen können, wie wir in den letzten Jahren hatten. Das wäre, hätte nicht geklappt für uns.
Der Portfolio-Manager oder der Operations-Partner, der hat ja natürlich auch den Vorteil dadurch, dass er sehr eng mit dem Management vor Ort arbeitet, mit der Plattform-Investition, wird er auch indirekt zum Marktexperten und kann dadurch diese Add-on-Akquisitionen auch von der Marktseite auch nochmal sehr, sehr gut beurteilen, weil er sich einfach auch intensiv mit den Erfolgsfaktoren dann des Geschäftes nochmal zusätzlich sozusagen beschäftigt. Das merken wir, dass da, wo es diese Portfolio-Manager nicht gibt, diese Kommunikation des Deal-Teams mit der Geschäftsführung doch auch stark immer durch den ersten Deal geprägt ist, wo man sich zum ersten Mal sozusagen den Markt angeguckt hat und diese detaillierten Facetten, die man dann braucht, um das Add-on zu machen, durch den Portfolio-Manager einfach besser verstanden werden, weil er viel enger sich mit dem Markt und mit den Erfolgsfaktoren einer Plattform oder eines dedizierten Marktes dann auseinandersetzt, weil er den viel engeren Kontakt zu der Firma hat.
Naja, das hängt natürlich auch davon ab, deswegen würde ich da leicht widersprechen, wie das Management der Plattform aufgestellt ist. Ja, es gibt Transaktionen natürlich auch bei uns, die sind klassische Buy-and-Build-Strategie-Plattformen. Da muss ich natürlich auch bei der Frage, wie sehr stelle ich mein Management dort auf, muss ich genau diese Frage berücksichtigen, dass nicht jede, in Anführungsstriche, bitte nicht falsch verstehen, kleine Add-on-Akquisition bei uns auf dem Schreibtisch landet. Oder es gibt natürlich auch Fälle in unserem Portfolio, wo wir sagen, es ist keine Buy-and-Build-Plattform. Also wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen nur Buy-and-Build. Es gibt ja auch Kollegen, die suchen eigentlich nur Buy-and-Build-Transaktionen oder Strategien. Das versuchen wir in der Portfoliozusammenstellung entsprechend auszutarieren. Aber da, wo Buy-and-Build eine Rolle spielt, wo wirklich, ich darf das mal so sagen, eingesammelt werden muss, weiterer Unternehmen. Da muss das Unternehmen natürlich die Plattform so aufgestellt werden, dass sie die auch Management und also einmal transaktionstechnisch, aber auch Management von der Managementkapazität abarbeiten kann. Weil da bin ich bei Herrn Hichert, das kann nicht bei uns liegen, weil die Kollegen müssen im Prinzip die größeren Transaktionen zumindest sagen wir, aktiv bearbeiten. Dass wir da nochmal drüber schauen, ist eine andere Frage. Also ich glaube, dann muss man wahrscheinlich tatsächlich sagen, dann können Sie das, glaube ich, besser, Herr Arnold, weil wir haben das jetzt, seit wir diese Buy and Builds machen, und das sind jetzt im Grunde genommen, seit wir im Markt sind, nur ein einziges Mal geschafft, tatsächlich eine Transaktionsplattform in der Portfoliofirma zu etablieren, die in der Lage war, zumindest den größeren Teil der Transaktion selbstständig abzuwickeln. Also das ist uns ganz selten gelungen. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit den Firmen zusammen, die wir dort investiert haben. Das sind ja, wenn Sie in unsere Transaktionshistorie gucken, sehr häufig handwerksnahe oder servicenahe Firmen, bei denen einfach das interne Know-how für die Frage, wie man eine professionelle Due Diligence macht. Also da könnte ich Sie auch fragen, ob Sie die Gesteinsbrocken auf dem Mond sortieren können. Das ist Ihnen so fremd. Das haben wir tatsächlich, also jetzt in über 30 Plattformtransaktionen nur ein einziges Mal geschafft.
Also ich
Das ist
nicht
tatsächlich
mich
eines
anzunehmen,
der
nicht für mich
Transmissionsprobleme, dieses
dass wir das
Defizitproblem ist der Portfolio Manager. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich wollte nicht für mich in Anspruch nehmen, dass wir das besser können. Vielleicht haben wir da auch einfach hier und da mal mehr Glück gehabt. Aber vom Grundsatz her ist da für uns natürlich sagen wir mal, moderner, innovativer CFO, der gut mit den Marktleuten im Unternehmen agiert, ist für uns natürlich elementar. Ja, das ist völlig klar, weil wenn wir aus den Unternehmen den Vorschlag für eine Add-on-Transaktion bekommen, ehrlicherweise in den Segmenten, in denen wir tätig sind, dann wir in der Regel nicht nochmal eine dezidierte Commercial Due Diligence durchführen. Das werden Sie wahrscheinlich auch nicht machen, weil da sind Sie ja viel zu tief schon in den Themen auch drin.
Ja, also vielleicht haben Sie einfach tatsächlich, und ich meine das gar nicht ironisch, ich meine tatsächlich das bessere System oder an der Stelle einen anderen Fokus. Also ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel. Wir sind im Moment dabei, ein Buy and Build zu machen in dem Bereich Bauwerkserhaltung, Betonsanierung, Korrosionsschutz und haben dort eine Plattform gekauft mit der Firma Massenberg vor 2 Jahren. Die ganzen 2 Jahren haben jetzt 4 Add-on-Akquisitionen gemacht und haben tatsächlich auch die Finanzfunktion neu besetzt. Haben sie aber sozusagen mit dem Schwerpunkt so besetzt, dass es halt jemand ist, der nach innen dieses Thema Projektleiter auf dem Bau oder in einer Bauindustrie oder baunahen Industrie managementseitig gut in den Griff bekommen kann, weil das nach unserer Meinung halt für den Erfolg der Firma, auch für die Stabilität der Firma, sozusagen eine Kernverständnisebene und eine Kernführungsebene ist. Wenn die Projektleiter nicht sauber abrechnen und nicht verstehen, weshalb und nicht gut geführt werden, dann verliert man sie entweder, sie machen Mist und beides ist doof. Das bedeutet aber fast automatisch, dass ich jemanden nehmen muss, der kein Transaktionsheld ist, weil ich die Vita nicht finde. Ich kann nicht, ich muss die zwei einstellen.
Absolut
Dann
kein
entscheiden wir
Widerspruch.
uns eben wahrscheinlich eher für die operative Seite und sagen, okay, dann müssen wir das eben von uns aus leisten.
Absolut kein Widerspruch, weil vom Grundsatz her schon ein komplexeres Geschäftsmodell, was Sie dort auch gerade mit der Abrechnungslogik beschreiben. Wir sind im Bereich der Wasser- und Brandschadensanierung, da ist das ein ähnliches Thema. Da in der Tat, würde ich sagen, liegt der Mehrzahl der Add-on-Akquisition oder der Add-on-Arbeit liegt bei uns, weil in der Tat diese Kompetenz im Unternehmen, da ist eine andere Kompetenz im Unternehmen gefordert, als sozusagen die strategische Akquisitionskompetenz. Und am Ende muss immer das operative Geschäft erstmal funktionieren und muss stabil und weiterentwickelt werden. Anderes Beispiel, wir hatten eine Beteiligung im Bereich der Augenchirurgie, Ophthalmologie. Da hat der kaufmännische Geschäftsführer alle die Transaktionen, die insbesondere aus dem eigenen wirtschaftlichen Cash der Firma getätigt werden konnten, sei es Transaktionen, sei es auch Eigengründungen im Ausland, hat der alleine oder hat der autonom selbstständig gemacht. Da, wo wir eine Transaktion gemacht haben, wo wir im Prinzip den Umsatz nahezu verdoppelt haben, weil da ein Asset auf dem Markt war, selbstverständlich haben wir uns da eingeschaltet. Es ist nicht schwarz-weiß, muss man dazu sagen.
Nee, das ist nicht. Das mit der Wasser- und Brandschadensanierung, das ist eine interessante Geschichte. Das könnten wir Ihnen sonst aus der Hand nehmen.
Sehr interessanter Markt, zugegeben.
Da sollten wir anschließend nochmal drüber telefonieren, wie lange Sie ja schon drin.
Eine Frage an Sie: Wie machen Sie das, wenn Sie Operations-Team haben mit dem Thema, Sie haben es auch angesprochen, vermögensverwaltender Status? Eine rein beratende Tätigkeit wahrscheinlich.
Ist rein beratend. Also die dürfen niemanden anweisen. Das wissen Sie auch genau.
Ja.
Weder mündlich noch schriftlich. Und es ist aber tatsächlich auch die Realität. Und das ist für uns auch wichtig, denn so wie Sie sagen, Sie brauchen operative Management-Teams, die verantwortlich sind und denen Sie vertrauen können. Das ist bei uns natürlich nicht anders. Es ist im Grunde genommen nur ein weiteres Tool, was wir den Management-Teams an die Hand geben, auf das sie zugreifen können, um ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Es geht nicht darum, dass wir denen Aufgaben abnehmen oder Verantwortung abnehmen. Überhaupt nicht. 0,0. Also das liegt voll in deren Verantwortung und da bleibt es auch. Und solange sie ihre Ziele für die Gesellschaft und auch für sich und für die Gesellschaft selbst erreichen, können sie das völlig frei entscheiden. Sie können es auch danach frei entscheiden, nur irgendwann steigt der Druck zu liefern. Das ist ja trivial, das ist ja bei jedem so.
Da sind wir völlig, völlig einer Meinung. Womit wir wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, ist das Beiratssystem, weil wenn Sie sich im kleineren, unteren Mittelstand, also Unternehmen, ich sage es mal zwischen 20 und 60, 70 Millionen Euro Umsatz anschauen, da ist die heute noch Eigner geführt sind, da ist die Bereitschaft, Geld für externe Berater auszugeben, die ist in der Regel sehr überschaubar.
Genau.
Das heißt, dieses Thema über den Beirat hier mit einzuwirken, wir geben den Beiräten auch die Möglichkeit, sich an den Unternehmen zu beteiligen, das hat sich als gutes, erfolgreiches Instrument herausgestellt. Entschuldigung,
ich glaub, dass ich das dann sage. Ich glaube, da kann man auch nochmal das Argument von Herrn Hichert aufnehmen, der ja gesagt hat am Anfang, dass auch Seniorität bei der Auswahl der Operations Manager eine große Rolle spielt. Letztendlich spiegelte sich das ja auch dann etwas in den Senior Advisern wider. Das sind halt Leute, die vom ersten Tag an auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung sprechen können, wo auch eine Akzeptanz da ist, die Erfahrung mitbringen, sodass sie dort eine Überzeugungsleistung schneller hinbekommen, als wenn jetzt ganz jemand Junges da kommt. Und so ähnlich ist das auch ja bei den Operation-Partnern oder Operation-Teams. Das sind ja auch eher Leute mit Erfahrung oder sozusagen etwas Senioren-Profilen, sodass dort auch die Geschäftsführung eher auf den Rat hört und man auch eher vom Tag 1 auf Augenhöhe miteinander redet und den Rat auch annimmt und zumindest prüft.
Glaube ich, ist in jedem Fall so und vielleicht dazu noch, wir versuchen ja auch diese potenziellen Beiräte schon in der Transaktionsanbahnungsphase einzusetzen, weil das ist schon auch eine Erfahrung aus einer der letzten Transaktionen beispielsweise, wo wir eben dem Unternehmer, der ein Ingenieur ist, mit unserem potenziellen Beirat, der Ingenieur exakt in diesem Anwendungsgebiet war, die haben sofort eine Basis gefunden, um miteinander zu sprechen. Der Unternehmer sagte dann nach dem ersten Kennenlernen, da endlich mal jemand, mit dem ich wirklich über das Geschäft und über das Produkt natürlich reden kann. Das sind natürlich Dinge, die wir versuchen auch so zu spielen, damit sie sozusagen vom Tag 1 an dann funktionieren.
Und zumal, Herr Hichert, Sie haben es vorhin gesagt, es gibt da, glaube ich, nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist der bessere Ansatz oder das. Beide haben, glaube ich, ihre Daseinsberechtigung, sonst würde es, glaube ich, auch einen von ihren beiden Fonds nicht mehr geben, dass beide noch gibt, scheinen beide Ansätze zumindest nicht allzu schlecht zu funktionieren. Mich würde jetzt aber dann trotzdem nochmal das Benchmarking interessieren, vielleicht so ein bisschen über den Tellerrand von DPE und Odewald rausgucken. Und deswegen spiele ich den Ball jetzt dem Herrn Konzen zu. Die haben nämlich auch noch ein paar Thesen vorbereitet. Zum einen, wie Sie da so die PI-Landschaft beobachten in Deutschland. Und dann vor allem meine Frage noch an Sie, wo und wie sortieren Sie sich als Berater in diesem Operations-Ansatz zum Beispiel noch mit ein? Werden Sie da obsolet oder noch wichtiger?
Vielen Dank, Markus Konzen von H&Z. Ich bin Partner bei H&Z, der Beratung mit Hirn, Herz und Hand und verantworte den Bereich unserer Private Equity Kunden. Wir beraten sowohl vor dem Deal, also auf der Commercial oder Operational Due Diligence Seite, als auch im Thema Value Creation. Und die Diskussion heute hat sicherlich zum Ausdruck gebracht, dass es einen grundsätzlichen Trend dahin gibt, dass es immer mehr Private Equity Häuser gibt, die Operations Partner oder Operations Teams aufbauen, weil in der aktuellen Situation mit der Liquidität im Markt, die herrscht mit den aktuellen Preisen, das reine Multiple oder reines Financial Engineering heute letztendlich nicht mehr ausreicht oder es immer schwieriger wird, die Erfolge einzufahren und die Operations-Partner oder Teams letztendlich die Themen der Senior Advisor Netzwerke oder auch der externen Berater, wie man sie vor Jahren sicherlich noch ausgeprägter gefunden hat, halt mehr und mehr ergänzen und ich will nicht sagen überflüssig machen, sondern wirklich ergänzen. Letztendlich stellt sich, das ist meine zweite These, schon die Frage eigentlich der Philosophie, wie man sich selber als Investor versteht, als aktiver oder passiver Investor. Das will ich hier auch ganz bewusst neutral formuliert verstanden wissen. Also für mich ist das nicht eine nicht besser oder schlechter als das andere, sondern es ist halt entweder ein aktiver oder ein passiver Investor, auch zu unterscheiden von einem letztendlich aktivistischen Investor, der vielleicht auch in wesentlich schwierigere Situationen von oder Unternehmenssituationen investiert, in Restrukturierungsfälle, wo das Thema des Operations-Teams ja sozusagen gang und gäbe ist und wesentlich ausgeprägter ist, wo man dann sogar auch die Führungsrollen im Unternehmen über CFO oder CEO mit eigenen Leuten besetzt. Deswegen hier aktiver oder passiver Investor als eine Philosophie, wie man sich selber versteht. Und ich glaube, das ist auch bei meinen Vorrednern zum Ausdruck gekommen, dass hier schon eine andere Philosophie hinter dem Ansatz steht. Ich glaube aber, beide haben auch zum Ausdruck gebracht, und das ist auch meine Meinung, dass am Ende natürlich die Verantwortung beim CEO des Portfoliounternehmens liegt. Dort wird letztendlich entschieden, dort wird gearbeitet und der Rat wird angenommen oder auch nicht. Beides ist möglich. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, einem Operations Manager, der gesagt hat, ja, wenn ich der bessere CEO wäre, dann würde ich nicht Operations Partner bei einem Private Equity Haus sein, sondern dann wäre ich CEO bei einer Beteiligung. Also es ist vielleicht auch eine gewisse Rollenentscheidung und Profil, wo man welche Typen von Mensch findet. Und ich glaube, die Verantwortung liegt immer beim Geschäftsführer des Unternehmens. Wir haben heute schon gehört von Herrn Hiechert, der hat gesagt, 7, 8 Leute von 45 ist bei ihm die Quote, was bei ihm an Mitarbeitern sich um das Thema Operation oder Operations kümmert. Ja, die Größe ist letztendlich abhängig von mehreren Einflussgrößen. Wir sehen so eine Entwicklung, wo man angefangen hat, eher generalistisch mit wenigen Leuten zu arbeiten, wo man auch eher dann den Senior Advisor ersetzt hat, der mehrere Felder auch bespielen kann, kann auch das gut orchestrieren, den Beratereinsatz oder auch ein Projekt vor Ort, wird dort auch beratend tätig, welches Thema denn Priorität hätte und wo man denn doch ein Projekt machen sollte. Und das entwickelt sich weiter und weiter hin zu Teams, die sich dann komplett mit Themen beschäftigen, wie das Thema Digitalisierung, wie das Thema Procurement oder aber auch klassische Operations oder Manufacturing-Themen. Oder das Thema Spezialisierungsgrad, was ich hier mit in die These aufgenommen habe, zeigt aber auch einen etwas anderen Trend. Also wenn ein Private Equity House einen sehr, sehr spezifischen Spezialisierungsgrad hat, sehr spezifisch zum Beispiel in Softwarehäuser investiert, dann sieht man doch wieder, dass dann so viel Know-how in den Deal-Teams vorhanden ist, dass dann trotz eines großen Funds einfach durch die Spezialisierung, das Wissen dann so stark auch im Deal-Team vorhanden ist, dass es dann hier eher wieder einen gegenläufigen Trend gibt, nämlich die Operations-Teams wieder zurückgedrängt werden. Also daher meine Hypothese, dass trotz der Spezialisierungsbemühungen von Fonds, wenn eine gewisse Breite vorhanden ist, das Operations-Team doch eher größer ist als bei einem sehr, sehr spezialisierten Fonds. Ja, und die letzte Hypothese ist die, dass wir beobachten, dass man vielleicht glaubt, dass durch Operations-Teams die Beraterleistung oder der Zukauf von Beratern abnimmt. Das kann ich aus unserer Position nicht ganz bestätigen, sondern wie der Hiechert das auch eben schon als Hypothese formuliert hatte, der Einsatz der Berater wird sozusagen noch mehr wertgeschätzt, weil es werden genau die Projekte gemacht, die den größten Value bringen für das Unternehmen. Es gibt halt einen Operations-Partner oder ein Operations-Team, was auch gut beurteilen kann, wo man jetzt ansetzen sollte. Die haben selber fachliches Know-how, können somit den Berater auch viel besser aussteuern, können viel besser mit den Beratern gemeinsam arbeiten. Und da glaube ich, dass das Thema Operations Partner bei Private Equity weiter zunehmen wird, dass der Wert, den man daraus generieren kann, noch mehr zunehmen wird, dass das aber für die Beraterbranche weiterhin bedeutet, dass auch die Leistung der Berater gefragt ist. Es ist keine reine Make-or-Buy-Entscheidung, dass man sagt, jetzt haben wir selber die Leute, jetzt brauchen wir keine Berater mehr. Die Thematik, die ich sogar noch dahingehend sehe, ist, dass wenn wir jetzt mal auf Large Caps gehen, es sogar in die Richtung geht, dass sich dort die Operations-Partner oder Teams verstärkt auf die Rolle des Project Offices fokussieren, um dann große Programme zu orchestrieren, wo dann 4 oder 5 Berater sogar nebeneinander in der Value Creation Phase laufen. Ein Pricing-Berater, ein Einkaufsberater, ein Operations-Berater. Das ist dann bei den Large Caps noch viel, viel eher der Fall, die dann zum Beispiel aber eine eigene Digitalisierungstruppe haben. Das ist dann wieder die Größe des Fonds, die natürlich auch maßgeblich ist dafür, wie groß solche Teams aufgebaut werden.
Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Konzen. Ich finde, das war jetzt schon nochmal eine gute bisschen Einsortierung, vor allem auch in die verschiedenen Größensegmente, Small, Mid, Large Cap. Weil das, finde ich, ist jetzt hier schon deutlich geworden, dass man da schon unterschiedlich an das Thema rangehen muss und es dann auch tut. Also man muss da, glaube ich, mehr denn je bei dieser Frage, habe ich ein Operations-Team oder nicht, differenzieren, bin ich im Small-Cap-Segment, will ich da bleiben, bin ich im Mid-Cap oder bin ich im Large-Cap. Und je nachdem, in welchem Segment, sieht man da auch dann echt andere Modelle. Ist es aber vielleicht eine Frage an Sie, Herr Konzen, wenn ich irgendwann mal als PI den Schritt mache und mich in ein höheres aus dem Small-Cap-Segment wegentwickelt, brauche ich dann zwangsläufig so ein Team oder ist es für Sie dann doch eher nice to have?
Ja, also zwangsläufig ist es sicherlich nicht, weil es sozusagen auch eine gewisse Philosophiefrage ist. Es gibt weiterhin auch genügend Mid-Cap-Beratungen, die kein Operations-Team haben, die sozusagen die Anzahl nimmt aber aus meiner Beobachtung ab. Also diejenigen, die einmal den Schritt gegangen sind, erkennen sehr schnell den Nutzen und fangen an, dann die Teams weiter aufzubauen und auszubauen und dann in dem nächsten Schritt auch in die Spezialisierung zu gehen. Also das, was auch Herr Hichert geschildert hat, dass es eher über Generalisten geht und dann in eine Spezialisierung, das ist erkennbar. Oder man hat natürlich sozusagen ein Value Creation Thema für sich als ganz besonders differenzierend entdeckt, wie zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen besonders stark in Firmen investieren, die einen hohen Nachholbedarf im Thema Digitalisierung haben. Und man baut eine ganz starke Digitalisierungstruppe auf und kauft dann gezielt auf Firmen, zum Beispiel Maschinenbauer, die einen hohen Nachholbedarf hier haben und glaubt dann damit, die Firma nochmal nach vorne zu bringen über auch die Digitalisierung der kompletten Wertschöpfungskette bis hin zum Service und dann auch die Veränderung des Geschäftsmodells hin zu einem komplett digitalen Geschäftsmodell mit disruptiven Ansätzen. Ja, wenn man das als Philosophie hat, so Wert zu generieren, dann investiert man auch in eine Digitalisierungsmannschaft, weil das ist eines der Themen, die sozusagen übergreifend gut funktionieren. Das Thema Einkauf oder das Thema Operations ist sicherlich was, wo man eher sozusagen orchestrierend arbeitet und dort auch weiterhin externe Berater nutzt. Und das Pricing-Thema ist etwas, was mir schon auffällt, dass bei dem Pricing-Thema, da gibt es auch sehr gute Berater, dass da auch weiterhin natürlich mit Beratern gearbeitet wird, aber dass man auch beim Pricing-Thema auch Leute jetzt selber mit an Bord holt.
Was ich würde vielleicht argumentieren, wenn Sie darauf verzichten, obwohl Sie es finanziell leisten könnten von Ihrer Fondsgröße her, sich ein eigenes Operations-Team zuzulegen, dann verzichten Sie eigentlich in einem Kernprozess für einen heutigen Investor darauf zu konkurrenzieren oder sich zu entwickeln. Und natürlich kann man in fast jeder Industrie fast jeden wichtigen Prozess auch von außen einkaufen. Aber es ist eine spezielle Entscheidung für ein Unternehmen, einen wirklich als Kernprozess erkannten Prozess nicht selber zu machen, sondern hineinzukaufen. Das kann man machen, das kann man auch erfolgreich machen. Ich persönlich würde fast jedem Unternehmen, was einen Kernprozess identifiziert hat, raten, auf dem auch selber zu konkurrenzieren und selber sich zu entwickeln. Es sei denn, es stellt fest, dass die eigenen Fähigkeiten gar nicht so weit entwickelt werden können, wie der Markt das hergibt. Also vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ja, die Chipindustrie. Wenn Sie heute Chips designen, dann heißt das noch lange nicht, dass Sie Chips auch herstellen wollen, auch wenn natürlich die Herstellung von Chips ein Kernprozess ist. Nur bevor Sie mit Taiwan Semiconductor konkurrenzieren können, sollten Sie es vielleicht lieber bleiben lassen. Also wie immer gibt es nicht nur eine richtige Antwort. Wir haben für uns als Unternehmen entschieden, dass wir diesen Kernprozess wahrscheinlich in-house tatsächlich langfristig erfolgreicher abbilden und entwickeln können, als wir es vom Markt einkaufen können. Mhm. Ich muss ja auch immer sehen, Beratung ist ja eine Personendienstleistung. Und wenn ich jetzt sage, wo sind die sozusagen offensivsten, talentiertesten, am besten ausgebildeten und am arbeitsamsten eingestellten Berater, nichts gegen Sie, Sie, Herr Dr. Konzen, und das ist natürlich immer dann bei der einzelnen Person, kann es immer anders sein, aber in der Breite und im statistischen Mittelwert sind die bei den 3-4 großen Beratungen. Und bei den 3-4 großen Beratungen bekomme ich aber, wenn ich dort Projekte anbiete, die 200.000 Euro Volumen haben, bekomme ich die gar nicht. Dann bekomme ich das B- oder C-Team, was für die auch wieder eine sinnvolle Entscheidung ist. Ich möchte aber gerne das B- oder C-Team haben, denn für mich ist dieses Beratungsprojekt ein A-Projekt. Und insofern stellen wir dann fest, dass wir tendenziell besser damit fahren, sehr gute Leute an Bord zu holen, die wir dann auch zur Verfügung haben und mit denen wir so arbeiten können, wie wir es für diesen Kernprozess für angemessen halten.
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil letztendlich ist es genau dieses Thema der Informationsasymmetrie, ja, also sozusagen, welche Leistung bekommen Sie? Wenn Sie sozusagen die Leute selber an Bord haben, wissen Sie, was die leisten können, wissen, was die können, wie die bei anderen Projekten schon gearbeitet haben, haben da Vertrauen gebildet und können die auch sozusagen ohne große nochmalige Tests letztendlich auf das nächste Portfoliounternehmen dann auch involvieren. Wohingegen bei einer Beraterentscheidung, es sei denn, Sie arbeiten schon sehr, sehr lange mit den gleichen Personen, haben Sie immer natürlich diese kleine Unsicherheit, wie ist dann wirklich die Leistungsfähigkeit dieses Teams, was Sie dort bekommen, wie ist diese Qualität, die dort abgeliefert wird und wie viel Value Creation kaufe ich mir da ein, verliere ich nicht ein halbes Jahr, weil ich dann vielleicht auf das falsche Team gesetzt habe. Ja, deswegen glaube ich, diese Informationsasymmetrie und dieses Thema Prozessstabilität bei der Value Creation ist ein ganz wichtiger Punkt und letztendlich dienen die Operations Manager oder die Operations Partner auch dafür, natürlich diese Prozessstabilität zu gewährleisten, weil das sind ja auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Da entsteht dann auch oftmals schnell ein gemeinsames Team, würde ich das mal bezeichnen, ja, die dann auch in die gleiche Richtung arbeiten und mit dem gleichen Intensität dort voranschreiten.
Der Berater ist immer eine Wundertüte.
Ja. Gibt es eigentlich, Herr Dr. Konzen, gibt es eine statistische Auswertung für die These, dass Operations-Team zunehmen hängt? Ist das eine Funktion von, oder gibt es diese Funktion von Fondsgröße oder von Teamgröße? Haben Sie da irgendeine, gibt es da irgendeine eine Datengrundlage für die Aussage?
Also die Datengrundlage im Sinne von einer wissenschaftlichen Studie, die habe ich nicht, sondern es ist eine reine persönliche Beobachtung mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass da einfach die Anzahl der Mitarbeiter wächst und dass das einfach zunimmt. Also sowohl bei denen, die es schon haben, die stellen mehr Leute ein, als auch die, die bisher jetzt nicht hatten, damit jetzt anfangen.
Okay. Aber wenn man die Berater fragt, die Personalberater fragt, dann werden die sagen, das ist ein stark wachsendes Thema.
Mhm. Ja.
Findet die Besetzung von diesen Operations-Leuten, findet das immer auf der Fondsebene statt? Oder werden da auch gezielt Leute festangestellt in den Portfoliounternehmen installiert, die dann nicht auf der Payroll des PIs sind, sondern wirklich konkret für dieses eine Portfoliounternehmen arbeiten?
Wir machen es nicht. Ich kann es nur in der Breite des Marktes gar nicht sagen.
Also ich kenne auch eher das Modell, oder ich kenne das Modell nur so, wie das der Richard geschildert hat, dass die Kollegen bei den Fonds angestellt sind und dann in der beratenden Tätigkeit unterwegs sind. Ja, dass dort Leute sozusagen auf die Payroll wechseln, das wäre dann wahrscheinlich eher im aktivistischeren Umfeld zu sehen, wo dann auch wirklich die Organschaft übernommen wird.
Klassischen PE eigentlich nicht vorstellbar.
Genau.
Ja, also ich halte mal wieder fest, es gibt bei dieser Frage kein Schwarz und Weiß, aber auf jeden Fall schon sehr interessante unterschiedliche Herangehensweisen, die beide ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich glaube, man kann schon absolut festhalten, wenn ein Private Equity Investor größer wird im Marktsegment, dann sollte er tendenziell sich zumindest schon mal intensiver mit der Frage auseinandersetzen, ziehe ich da jetzt auch auf der Operations-Seite nach, wachse ich da mit der Struktur mit oder nicht, ob es sie dann am Ende mit Ja beantwortet, sei eben selbst überlassen. Aber ich glaube, die Frage sollte man sich schon stellen. Soweit würde ich mich jetzt mal festlegen, oder? Sie auch? Vielleicht gehen wir reihum, Herr Hichert, Sie sowieso, Herr Arnold?
Ja, bin dafür. Das Thema Value Creation ist ein zentrales Thema und jeder muss für sich den Weg finden, wie es in seine Struktur passt. Und das kann der Weg sein, den Herr Hichert mit seinem Team geht. Es kann der Weg über die Berater sein. Das muss jeder Fonds, jedes Team für sich selbst, glaube ich, erarbeiten. Aber es hat eine Funktion von Größe, definitiv.
Ja, also ich glaube auch, dass das nicht wegzudiskutieren ist, das Thema, sondern dass das noch weiter zunehmen wird, auch vor dem Hintergrund der sozusagen der Marktkonstellation. Ich glaube, es ist nicht erkennbar, dass die Finanzmittel, die in den Markt fließen, dass die abnehmen werden. Die Asset-Klasse Private Equity als Anlageklasse wird immer weiter noch mehr zunehmen. Es gibt mehr und mehr auch neue Player, die sich entweder aus Ausgründungen von erfahrenen Investmentmanagern machen oder durch eine regionale Expansion PE-Häusern aus Nordics, die jetzt sozusagen nach Mitteleuropa kommen oder wo Dachfonds nach Benelux oder umgekehrt gehen. Also ich glaube, der Markt an sich ist weiter begehrt, wird weiter wachsen, die Wettbewerbsintensität wird zunehmen. Letztendlich führt es auch zu steigenden Preisen. Und da ist Value Creation sozusagen das weitere Puzzlestein, um den Erfolg der Anlageklasse auch sicherzustellen.
Konkurrenz, wohin man guckt, das ist die Seuche.
Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Mal gucken, ob das Heilmittel für die Seuche, ob dann der Impfstoff, um im aktuellen Szenario zu bleiben, das Operations-Team ist. Mal gucken, muss jeder für sich selber beantworten. Ich hoffe, dass wir jetzt mit unserer Diskussionsrunde auf jeden Fall bewirkt haben, dass die PI-Leute zumindest mal mehr darüber nachdenken und vielleicht einen kleinen Gedankenanstoß bekommen haben. Dann hätten wir schon viel erreicht. Sie sehen jetzt nochmal eingeblendet die Kontaktdaten von unserer heutigen Runde. Wir haben schon sehr gut diskutiert. Falls Sie noch Fragen haben, gehen Sie gern auf den Herr Hichert, den Herr Konz und den Herrn Arnold zu. Ich glaube, die tauschen sich da auch gerne nochmal bilateral aus. Einen Deal haben wir schon vermittelt heute. Und Odewald, was will ich mehr? Wir reichen dann dafür gerne die Rechnung ein für die Vermittlungsfee. Also so unterm Strich, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Ich bin happy mit. Danke an die Runde. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Das Thema Private Equity, Value Creation, super wichtig, auch bei uns im Think Tank. Da jetzt noch der kurze Infoblock von uns. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, gucken Sie gerne auf der Plattform noch ein bisschen links und rechts. Wir hatten da nämlich unter anderem ein Think Tank Special, wo wir uns mal Personalstrategien von Private Equity vorgenommen haben, auch so ein Thema. erst Unternehmen kaufen, dann Köpfe. Wie sieht eine gute PI-Strategie da aus? Oder M&A Monday, das ist vielleicht eher was für Sie, Herr Konzen, Dienstleister für Private Equity. Wie wird man es, wie bleibt man es? Nicht ganz einfach, aber es geht, auch sehr spannend. Gerne mal reinklicken. Nochmal danke an die Runde, hat mir großen Spaß gemacht und hoffentlich bis bald mal wieder. Ciao.
Ja, vielen Dank. Ja,
schon. Danke.
Tschüss.